Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Der Buddhismus, der von Indien über China nach Japan zu uns gekommen ist, der hat verschiedene Entwicklungsstufen hinter sich gebracht. In Indien hat er sich philosophisch zu extremer Blüte entwickelt. Gab es viele Scholastiker, die über Lehrsätze gestritten haben. Es gab die dolle Universität von Taxila, die schon vor dem Buddha eigentlich bestand und die damals die größte Universität der Welt war oder die einzige überhaupt, also in Zentralasien. Und später gab es in Indien die buddhistische Universität von Nalanda. Nalanda, da hatte 10.000 Studenten. Nagarjuna hat da gewirkt, Shantideva, viele große Geister hat diese Universität hervorgebracht. Und sowohl Takshila als auch Nalanda waren von unglaublichen Freigeistern gestaltet und beherrscht. Und trotzdem ist in Indien der Buddhismus in gewisser Weise, hat er an kulturellem Gewicht verloren. Zum einen deshalb, weil die Hindus den Buddha einfach als einen der ihren eingemeindet haben. Für die war der einfach eine Emanation von Shiva und fertig. Und damit hat er einen Platz im hinduistischen Pantheon. Und gleichzeitig ist der Buddhismus dem vordringenden den vordringenden Muslimen ausgewichen, die die Buddhisten als Ungläubige behandelt haben und möglichst getötet haben. Und da der Buddhismus ja gewaltfrei ist, hat er sich sozusagen zurückgezogen und dem Islam da das Feld überlassen. Und deshalb war er aus seinem Stammland Indien eigentlich so lange Jahre verbannt. Und sogar als ich noch anfing, mich mit Buddhismus zu beschäftigen, da war Buddhgaya zum Beispiel ein Ort, der nicht besonders in Indien Beachtung fand, ja, obwohl es der Erleuchtungsort des Buddha war, obwohl da eine Stupa stand, in der angeblich Knochen des Buddha untergebracht sind. Es war einfach halt so ein Steinhaufen, ja. Und das ist erst in späterer Zeit durch das Interesse der anderen buddhistischen Länder ist der Buddhismus auch in Indien wieder erwacht. Und in Buddhgaya, da wurden dann verschiedene Tempel der verschiedenen buddhistischen Richtungen eröffnet. Und für das Zen hat damals der Roshi, Ichinomiya Roshi, den Tempel eröffnet für Japan. Und wir haben den mal besucht und ich fand das so eindrucksvoll, was er berichtet hat da über die Wiedereröffnung sozusagen der Buddha-Lehre auf indischem Grund, und habe ihn gefragt, und sind da in der Pagode wirklich Knochen des Buddha? Und da hat er gesagt, you are Buddha's bones. Aha, so ist das also. Wenn da nichts Lebendiges hinter dem Buddhismus steckt, dann kann man ihn auch in der Pfeife rauchen und vergessen. Also das war sehr wichtig. Hasama Roshi, you are Buddha. You are Buddha's bones. Ja. Und darum geht es eigentlich auch. Also, wie können wir Buddha's bones sein? Also, wie können wir das lebendig halten, was der Buddhismus uns überliefert hat? Kurz und gut, als der Buddhismus dann von Indien aus nach China kam, so um das Jahr 100, da ist der Weißpferd-Tempel in China eröffnet worden von dem damaligen Kaiser, der einen Traum hatte, dass Mönche mit weißen Pferden und Schriften beladen von Indien nach China kommen. Ja. Indien hatte von alters her in China immer einen ganz hohen Respekt als spirituelles Land. Und es hieß ja auch im Chinesischen übersetzt, das westliche Paradies. Also die Zustände an Leben, Spiritualität und so weiter, die in Indien anzutreffen waren, waren für die Chinesen oft vorbildlich. Und um das Jahr 400 begann dann Übersetzer des Buddhismus in großer Zahl nach China zu kommen und haben die alten Schriften, aber auch die Mahayana-Sutren ins Chinesische übersetzt. Und im Grunde genommen verdanken wir diesen Übersetzungsfabriken, die ist damals, das war nicht nur eine Person, das waren riesige Teams, die sich da an die Übersetzung gemacht haben. Denen verdanken wir, dass wir so viele Details aus dem Leben und Wirken des Buddha bis in unsere heutigen Tage haben. Ja. Über 4500 Schriften sind gesammelt worden damals in China, ja, und übersetzt worden. Und es ist ein wunderbares Erbe. Aber das Interessante für uns ist auch, dass auf dem Weg von Indien nach China der Buddhismus sich extrem verändert hat. Das war vorher eine Religion, die sich unterschied von in Mönche und Laien. Und die Laien, das waren so wohlgelittene Supporter mit Essen und hin und wieder mal ein Gewand und vielleicht auch Gebäude bauen und so. Aber das Eigentliche waren die Mönche und Nonnen. Und die hatten auch noch mal eine Trennung, weil nämlich als Nonne konnte man nicht zur Erleuchtung finden, sondern man musste dann erst mal wieder sich als Mönch reinkarnieren und so. Also der Buddhismus in Indien hatte so eine ziemliche Ochsentour für die Erleuchtung vorgesehen. Und deshalb ging er auch nieder und deshalb ist auch das Mahayana entstanden, eine Gegenrichtung gegen den Theravada-Buddhismus. Ja. Und dieser Buddhismus hat das Laienleben hochgehalten. Das erste große Sutra in der Richtung ist das Vimalakirti-Sutra, in dem eben die Laien eine große Rolle spielen und dass auch die Geschichte erzählt, wie 10 Mönche des Buddha zu Vimalakirti gingen, der krank war, und Buddha sagte immer, besucht ihn mal, und keiner wollte hingehen. Alle hatten eine Ausrede, ich muss noch Holzhacken und was weiß ich nicht alles. Jedenfalls trauten sich alle nicht hin zu Vimalakirti, weil der ein versierter Diskussionspartner war und die da immer alle irgendwie schlecht aussehen ließ, wenn er mit ihm zusammen war. Und da hat der Buddha gesagt, jetzt geht ihr alle 10 hin zu ihm. Und dann sind sie da zu 10 angekommen und Vimalakirti wollte natürlich wissen, was ist das Tor zum Ein und Allen. Und dann haben die da alle irgendwas dazu gesagt. Und wie wir wissen, hat er mit seinem donnernden Schweigen das Gespräch beendet. Aber bevor es soweit kam, trat da noch eine Deva auf, die irgendwie in Vimalakirtis Haus war. Kurz und gut, diese Deva verfügte über magische Kräfte und die hat die Mönche dafür angegriffen, dass sie den Frauen einen niederen Rang zumaßen und nicht gleichberechtigt ansahen. Ja. Und die haben das versucht zu rechtfertigen und daraufhin hat sie alle 10 kurzerhand in Frauen verwandelt und hat gesagt, so, jetzt habt ihr einen Frauenkörper. Und? Was ist jetzt los? Hm? Konnten sie nichts zu sagen. Ja, also war offenbar alles möglich, auch im Frauenkörper. Ja. Und das ist so ein Sutra, was so wirklich so Riesentor aufgemacht hat. Laien rein, Frauen rein. Und so weiter und nichts mit hier und keine Arbeit anrühren und so. Ne? Die Mönche in Indien, die durften ja nicht selber arbeiten. Sie hätten ja dabei irgendwie einen Regenwurm zertreten können oder sowas. Oh, schlimm. Ja, ich meine, es ist auch keine schöne Vorstellung. 10.000 Jahre Wiedergeburt als Regenwurm. Das war ja die Theorie. Ne? Also, das Mahayana hat den Buddhismus geöffnet. Und damals, als diese Weißpferd-Delegation nach China kam, da wurde das Sutra der 41 Verse mitgeführt. Und das Sutra der 41 Verse war ein dem Tao Te Ching nachempfundenen Versmaß, nachempfundenes Sutra in 41 Versen, also Tao Te Ching hat 81, ne? 41. Und die Begriffe, die darin verwendet wurden, waren alle aus dem Taoismus entlehnt. Also da wurde nicht Dharma gesagt, sondern eben Tao. Ne? Dharma wurde einfach mit Tao übersetzt. Und dann lasen die Chinesen das und haben gesagt, ja, ist ja, das kennen wir doch alles schon. Ja. Ist doch alles wie bei Lao Tse, ja, Lao Tse. Und das hat den Buddhismus das Entree erleichtert, aber vor allem auch, dass die buddhistischen Mönche, insbesondere die buddhistischen Mönche der Zen-Richtung, Verantwortung übernommen haben für ihren eigenen Unterhalt. Die haben in der Erde gewühlt mit Hacke und Schaufel, Reis angebaut und sowas, was eben die normalen Chinesen auch machen mussten. Und dadurch war der so als spirituelle Richtung willkommen, hatte so was Normales an sich. Ja. Und die Krönung war ja der 6. Patriarch, der als Analphabet aus Kanton stammt, da zu dem berühmten 5. Patriarchen vorgestoßen ist und der nur eine Zeile aus dem Diamant-Sutra gehört hatte, während er sein Holz da vorbeibrachte in der Stadt. Er musste für seine Mutter sorgen und hat immer Holz im Wald gesammelt und das in der Stadt verkauft. Und von dem haben die da zu zweit gelebt, ja. Und da hörte er dieses Zitat aus dem Diamant-Sutra und sagte, da muss ich hin, wo hast du das her? Und dann sagte, ja, das habe ich dann von Obai. Das ist aber weit weg, ja, Richtung Norden. Ach, sagte, da muss ich hin. Wie mache ich das? Und dann hat er Geld für sich und seine Mutter gesammelt, dass er jedenfalls los konnte. Und dann ist er ja zu Obai gegangen. Und da er keinerlei Bildung besaß, haben sie ihn in die Reismühle gesteckt. Da hat er dann Reis gemahlen. Und er war so ein kleines Männchen. Und so eine Reismühle habe ich mal in Nepal gesehen. Da gibt es die immer noch, so wie so ein großer Balken unterstützt. Und es gibt ja solche Wippen ja, bei uns auf dem Spielplatz auch. Auf der einen Seite der Wippe tritt man drauf, auf der anderen hängt ein großer Stein. Und der knallt runter in so eine Steinschale, wo der Reis drin liegt. Und da wird der Reis gemahlen und muss immer wieder draufsteigen. Und so. Und der sechste Patriarch, das war so ein kleines Männchen, der konnte natürlich diese Wippe gar nicht runterbewegen. Da hat er sich morgens immer einen riesigen Stein umgebunden, bevor er da auf die Wippe gestiegen ist. Und dann hat es halt geklappt. Und dann hat Obai da so einen Wettbewerb um seine Nachfolge veranstaltet. Und bei der Gelegenheit hörte auch der Enno ja davon. Und ja, die 500 Mönche, die da versammelt waren, Obai wollte durch ein Gedicht feststellen, wessen Geist er seinen Dharma anvertrauen kann. Und die Mönche, die da versammelt waren, die 500, die haben gesagt, naja, es macht ja sowieso hier unser Jiki das Rennen. Da brauchen wir uns nicht großartig ins Zeug zu legen. Der hat dann seinen Vers da gemacht, wurde an die Tür gepinnt. Und davon erfuhr Hui Neng und ist dann dahin gegangen zu der Tür und hatte einen Mönch gefragt, erzähl mal, was steht da eigentlich drauf? Ja? Dann hat er dem das vorgelesen und da hat er gesagt, ach, tust mir mal einen Gefallen, schreibst mal einen Zettel für mich da drunter? Ja, gerne. Dann haben die das, was Hui Neng gesagt hat, da drunter geschrieben, auch ein Vierzeiler. Und ja, dann kam der Abend, Obai kam und wollte jetzt sich die Gedichtsammlung angucken und da hängen also zwei Zettel. Naja, hat er gleich beim ersten Zettel gesehen, ah, das ist mein Jiki, der hat da geschrieben. Ja, dann ist er da in die Halle gegangen und gesagt, oh, wunderbar, was da dieses obere Gedicht und so weiter. Und alle waren überzeugt, das hat ihn jetzt hinreichend beeindruckt. Aber in Wirklichkeit hat ihn das Gedicht von Hui Neng beeindruckt. Und als dann Nacht geworden war, hat er den Hui Neng aus der Reiskammer zu sich geholt und hat mit ihm gesprochen über das Gedicht und hat gesagt, dir übertrage ich den Dharma, den ich von Bodhidharma bekommen habe. Ja. Und das war die Robe und die Bettelschale von Bodhidharma. Ne. Und dann sagte er noch, weißt du was, du musst hier sofort abhauen. Wenn das morgen ruchbar wird, dass ich dir die Schale und das Gewand des Bodhidharma übertragen habe, das gibt einen Aufstand hier. Ja. Ich werde dich eigenhändig über den Fluss fahren mit meinem Boot. Ja. Dann sind sie runter am Fluss, Hui Neng mit dem Gewand und der Schale. Fünfte Patriarch schippert ihn rüber und ab geht Hui Neng und verschwindet mit der Schale im Wald und so weiter. hat dann 7 Jahre nicht vegetarisch mit Jägern gelebt, also von Fleisch. Und er hat es trotzdem überstanden. Also, und dieses Leben von Hui Neng, wo so ein Mensch, der so Analphabet und ein Mann des Volkes und der seine Mutter verseucht hat und Holz geschleppt hat und in der Reismühle gearbeitet hat und den Wettbewerb gewonnen hat. Da haben wir gesagt, da machen wir mit. Und das hat irgendwie dem Zen den definitiven Stempel verliehen. Ja? Der 6. Patriarch, der hat es geprägt und der hat dann auch dazu beigetragen, dass halt der Zen-Buddhismus sich vor allem ausgebreitet hat. Ja, und ich erzähle das deshalb, weil damit so eine geistige Strömung wie der Buddhismus in einer Kultur anwachsen kann und einflussreich werden kann und fruchtbar werden kann, da braucht es diese Transformationsleistungen. Der muss verändert werden und kann nicht so ausgeübt werden wie 800 Jahre früher, sondern eben wie es jetzt die Menschen überzeugt. Ja, ja, und ich sagte schon, dass in diesem Sutra der 41 Verse, die das Vokabular des Daoismus verwendet wird. Und der Daoismus hat also Eingang gefunden in den Zen-Buddhismus. Man kann sagen, Zen ist eine Mischung aus Buddhismus und Daoismus. Und auf Schritt und Tritt begegnen wir dem Dao. Ja? Und ich lese mal ein Kapitel aus dem Dao Te Ching, was mir gut gefällt, vor. Das 34. Kapitel, da heißt es: Das große Dao fließt überall hin. Alles entspringt ihm. Doch erschafft es nicht. Es geht ganz in sein Werk ein. Doch erhebt keinen Anspruch darauf. Es nährt unendliche Welten, doch hält es sie nicht fest, weil es mit allen Dingen verschmilzt und in ihren Herzen verborgen ist. Deshalb kann es demütig genannt werden. Weil alles in ihm vergeht und es allein fortbesteht, kann es groß genannt werden. Es ist sich seiner Größe nicht bewusst. Darum ist es wahrhaft groß. Ihr könnt schon sehen, diese Darstellung, diese mit gegensätzlichen Begriffen und so, die immer wieder integriert werden. Das hat der Daoismus uns vorgelebt. Und das Dao Te Ching ist ja ein Buch, ich glaube, sogar noch häufiger übersetzt worden als die Bibel. Also es gehört zur Weltliteratur und ist ein Einflussgeber in allen möglichen Bereichen, auch bei uns. Wenn auch noch rudimentär. Ja. Wir haben das Dao Te Ching jetzt zum 2. Mal gelesen in unserer Teerunde, in der alten Sendung. Und ich bin immer wieder verblüfft über die tiefe Weisheit, die aus diesen einfachen Zeilen spricht. Nun gibt es in der Zen-Tradition. Bodhidharma war der erste, der letzte indische Zen-Patriarch oder Zen-Vorfahr und der erste chinesische. Dann kam der, der sich den Arm abgehauen hat, Eka. Das war der zweite und Eka hatte einen Nachfolger, der hieß Zengzan. Zengzan oder auf Japanisch Sosan. Zengzan hat sich nochmal so ganz reingestürzt in die Lehre des Dao und das Einzige, was er uns überliefert hat, ist das Sing Sing Ming, die Meißelschrift vom Glauben an den Geist. Also, diese Schrift, die, ich weiß nicht, 1500 Zeichen oder so lang ist, die beginnt in ihrer ersten Zeile, Gundert hat das übersetzt, die ersten vier Zeilen. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur Abhold wählerischer Wahl. Dort, wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen, wolkenlos. Damit fängt das Sing Sing Ming an, ja, mit diesem Satz. Und ich gehe später vielleicht noch auf andere Sätze ein. Auf jeden Fall, unser großer Yosho, einer meiner Lieblinge, auch deshalb, weil er so alt geworden ist und ich ihm versuche nachzueifern. Yosho, der hat seine Versammlung immer wieder tyrannisiert, sage ich jetzt mal, konfrontiert mit diesen ersten vier Zeilen des Sing Sing Ming. Ja. Und beispielsweise im zweiten Beispiel des Hikigan Rokko ist das überliefert, aber es gibt mehrere Koans, in denen das eine Rolle spielt. Und da sagt Yosho, heißt es, Yosho sprach zu der Versammlung und sagte, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur wählerische Wahl und Anhaftung. Mit nur einem einzigen Wort können Wahl und Anhaften entstehen, oder es kann Klarheit entstehen. Und diese Weisheit hat er immer wieder seinen Mönchen dargelegt, anvertraut, sie aufgefordert, dem zu entsprechen. Und ich meine, das klingt so schön eingängig, aber wie sieht denn das in der Praxis aus? Ja? Was ist denn eine wählerische Wahl? Ja. Darf man jetzt überhaupt nicht mehr wählen? Ich meine, bei uns wird ja gewählt demnächst wieder. Ne? Ich meine jetzt nicht nur politisch, wir haben immer die Wahl. Bei Amazon, Black Friday, für alle die Wahl. Ja? Und ist das jetzt wählerische Wahl, wenn wir uns da einen entkoffeinierten Latte-Pulver aussuchen? Oder ist das mehr so, was so durchgeht? Ja? Also, ich habe damals in Roseburg unseren japanischen Mönch Bunzan beobachtet. Ich hatte es ja schwer da in Roseburg bei meinem ersten Session und mit Bunzan kam ich deshalb viel zusammen, weil ich ja immer der Letzte war, der losgehumpelt ist zum Speisesaal und er musste immer auf mich warten. Er hat mir dann auch so wichtige Tipps gegeben, wenn er dann gesehen hat, wie ich da so umständlich aufgestanden bin. Hat er mir mal vorgemacht, wie er das macht. Wie so eine Elfe. So kann man aufstehen. Und ich. Also dafür hätte ich ihn erwürgen können. Und dann habe ich natürlich da auch besonders vehement geatmet. Ich hatte solche Schmerzen, da musste ich ja meine letzten Atemreserven mobilisieren. Und er dann so. Entsetzlich. Naja, mit dem bin ich dann also immer vor ihm hergehumpelt in den Speisesaal. Ich war immer der Letzte, konnte mich ersetzen. Ja, und dann war es natürlich oft schon so, dass dann viele Sachen schon weg waren am Tisch. Ja, die hatten dann schon angefangen, wollten ja nicht auf den allerletzten Trödler da noch warten. Ja, und naja, dann lagen da von verschiedenen, es waren eh nicht die Ultra-Leckereien, die da lagen, aber doch manche Sachen, die einen interessiert haben, eine bestimmte Käsescheibe oder so. Ja, und dann saß ich da mit Bunzern und er genau die Käsescheibe genommen, auf die ich mich schon gefreut habe. Ja. Habe ich gedacht, was ist denn das hier? Das ist doch das reinste Anhaften hier. Das ist doch wählerische Wahl, ja? Ja, und ich habe dann später bei der Kornbearbeitung gelernt, nee, wenn man die Wahl hat, dann wählt. Wählen Samadhi natürlich, nicht so ein hirnloses Black Friday wählen, sondern bewusst, ja. Aber wenn du die Wahl hast zwischen Schokolade, Weintrauben und Feigen, dann nimm doch das, was dir am besten schmeckt. Das ist doch total okay. Das ist nicht wählerische Wahl, das ist ganz normales Wählen. Weil du hast ja die Auswahl. Tu es doch, ja. Ja, da musste ich mich erst dran gewöhnen, weil ich ja in so einem preußisch-protestantischen Elite-Internat aufgezogen wurde, wo die feine englische Art zu Hause war, ja. Und wenn da noch so ein einzelnes Stück Käse lag, dann hat man sich aber bekreuzigt, bevor man das genommen hat, ja. Kam nicht in die Tüte, das musste so übrig bleiben, aus Anstand. Oh, furchtbar, ja. Einer hat mal gesagt, wenn hier das Licht ausgeht, dann streckt einer die Hand nach diesem Stück aus und 10 Gabeln stecken in seinem Handrücken. Weil dann ist es mit der englischen Feinart nämlich plötzlich vorbei. Naja, der Fall ist nicht eingetreten. Aber sagen wir mal, das hatte ich so schon so mitbekommen und für mich gehörte das so dazu, also so feine Zurückhaltung zu üben und nicht so gierig da zu erscheinen. Und der Bunzern, zack, ja, hat er sich das reingezogen. Naja, und in diesem Korn, da geht es eben verabscheut wählerische Wahl und Anhaftung. Ich meine, wir alle sind mit Anhaftung unterwegs. Wenn wir mal ehrlich mit uns selber sind, können wir das einfach uns klar machen. Aber wir wissen auch, das führt dann unter Umständen ins Leiden. Ja. Verknall dich in irgendeine Person und hafte der an und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo diese Person deines Anhaftens überdrüssig ist und dich in die Wüste schickt, dann merkst du, ach, Anhaften, das hat auch eine andere Seite, ja. Und dann ist das Drama groß. Man kann froh sein, wenn du dich da nicht umbringst vor Schmerz und so weiter. Heute ist es ein bisschen weniger, weil da so mehr so die wählerische Wahl herrscht. Ja, man kann da so wählen. Tja, viele Menschen, die da in Frage kommen. Ich meine, wir leben ja jetzt hier mit Milliarden auf diesem Planeten. Ne? Wenn du dir überlegst, also jede Frau kann unter 4 Milliarden Männern und jeder Mann unter 4 Milliarden Frauen wählen. Das heißt hier wählerische Wahl, ja. Also nimm doch eine, ja. So, das ist jetzt heute mehr so aus dem Überflussgeist gesehen, ja. Aber in Wirklichkeit ist Anhaften doch mit unangenehmen Begleitzuständen verbunden. Und wir wollen ja unseren Geist frei entwickeln, ja. Wir wollen ja, dass wir in jedem Moment frei sind, uns in diese oder jene Richtung zu bewegen. Und zwar nicht, weil wir jetzt an der Freiheit anhaften. Das ist natürlich auch ein Fall für die Therapie, ja, wenn einer immer nur Freiheit, Freiheit, Freiheit. Nee, weil wir mit dem großen Leben gehen wollen. Und das große Leben, das bietet uns ja ein ständiges Programm von Wundern, denen wir uns öffnen können oder denen wir uns gegenüber verschließen können. Wenn wir uns verschließen, dann laufen wir an den größten Segnungen möglicherweise vorbei. Wenn wir uns denen öffnen, dann sind wir im Fluss, dann sind wir mit unserer Lebensenergie, dann können wir ins Samadhi gehen. Ja? Da können wir auch Erwachen erfahren. Naja, also in dem Koran sagt Joshua ja, mit nur einem einzigen Wort können Wahl und Anhaften entstehen oder es kann Klarheit entstehen. Also Klarheit ist Satori. Das ist in jedem Moment drin. Ja? Ein einziges Wort, du bist auf der Satori-Seite und ein einziges Wort, du stürzt ab in Anhaftung und wählerische Wahl. Und ja, natürlich wollen alle Mönche jetzt wissen, wie man das mit der Klarheit hinkriegt. Ja? Und dann sagt doch der Josch zu denen, dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Ich meine, sehr schön. Mindestens über 80, ja. Dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Nichts mehr mit Satori, ja. Na, wie ist das geschehen? Was ist passiert, dass Josu die Klarheit verloren hat, ja? Und dann auch darüber spricht. Na, ist ja die Höhe, ja. Naja. Versteht ihr die Bedeutung oder nicht? Also verstehen wir das, wenn er sagt, dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Wer weiß, was damit gemeint ist? Finger hoch. Niemand? Das gibt's doch wohl nicht. Okay, also ein Mönch fragt dann, wenn ihr diese Klarheit nicht habt, was versteht ihr denn dann überhaupt? Ne? Nicht mehr klar denken kannst. Ja. Was verstehst du denn noch? Die Frage ist irgendwie berechtigt. Ne? Und da sagt Joshua, ich weiß auch das nicht. Na, jetzt wird es allmählich spooky. Ja? Der scheint ja gar nichts mehr zu wissen. Ne? Und ja, der Mönch sagt dann natürlich, wenn ihr das nicht wisst, wie könnt ihr dann behaupten, ihr hättet diese Klarheit nicht? Joshua antwortete, genug gefragt, mach deine Verbeugung und verschwinde. denn er hat ja gefragt, versteht ihr die Bedeutung oder nicht? Ja? Verstehen wir das, was er damit meint? Dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Ja? Als ich mit dem Koran da zugange war, dann sagte der Roshi, this is best state of mind. Diese Klarheit nicht mehr zu haben, nicht mehr mit Satori irgendwie unterwegs zu sein, ist der beste Geisteszustand. Warum? Weil man wieder normal geworden ist. Man taucht ein in die ganz normale Welt, wo alles zu Hause ist. Leiden, Annehmlichkeiten, Schmerzen, Freuden. Da bist du ununterscheidbar drin. Ununterscheidbar drin in dieser Welt. Aber du warst in der anderen Welt auch. Und du hast aus dieser anderen Welt der Klarheit. Der Klarheit, was mit, bleib ruhig hier drin, wir halten das aus. Na gut. Also, er war in der Welt, wo gehustet wird, wo genießt wird, wo geredet wird, wo gegessen wird. Da war Joshua voll zu Hause. Er war kein Mensch, der Heilignummern aufgeführt hat. Ja. Er war einfach natürlich Joshua. Und das ist unser bester Zustand, den wir erreichen können. Wäre schön, wenn der eine oder andere in unserem Session bis dahin kommt und ununterscheidbar normal wird. Darüber würde ich mich freuen. Hi!
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.